SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute mit Birgit Steinbusch.
SWR 1 Leute mit der Schauspielerin Veronika Ferres. Fast 100 Filme, viele Preise, Topquoten. Von den einen verehrt, von anderen immer wieder zerrissen. Aber unterm Strich eine Riesenkarriere von der Heimat Solingen bis nach Hollywood. Und gerade mit einem neuen Film am Start als Produzentin und Hauptdarstellerin. Schön, dass Sie bei uns sind.
Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Unter deutschen Betten läuft im Kino nach dem Bestsellerroman, in dem die polnische Putzfrau Justyna Polanska ja erzählt, was sie in Haushalten so erlebt. Sie sind im Drehbuch dann dazugekommen. Als Linda Lehmann, ein Schlagersternchen mit einem Hit. Um es mal deutlich zu sagen, Sie sind eine richtig blöde Kuh in dem Film, oder?
Ja, ich habe, das war im Januar 2001, als mein Verleger damals sagte, Veronika, da gibt's was, das könnte richtig was werden, das musst du lesen. Und dann habe ich das gelesen und dachte, das gibt eine Steilvorlage, um endlich mal eine richtige Zicke spielen zu dürfen. Ich habe gedacht, das passt ja gut zu mir und dann habe ich den Stoff tatsächlich optionieren können.
Da hörte man aber gerade Solingen.
Da hörte man das Rheinische.
Was hat Spaß gemacht an der Rolle?
Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, sich mal so selbstironisch auf die Schippe nehmen zu dürfen, alle Klischees zu bedienen. Ich hatte natürlich auch mit Einfluss auf die Texte, da sind so Texte drin wie, du bist 5 Kilo zu fett und 20 Jahre zu alt und für Frauen wie dich gibt es einfach keinen Markt. Mit dem Klischee aufzuräumen, wenn man verlassen wird vom Mann für eine jüngere Frau. Ja, ich möchte Frauen Mut machen, da nicht aufzugeben, sondern sich treu zu bleiben und Kraft zu entwickeln, den eigenen Weg weiterzugehen. Alle Klischees, die man hat über Stars, über mich, über Frauen, die älter werden, über Schönheitschirurgie, über die Branche, alle diese Klischees haben wir, glaube ich, köstlichst bedient. Aber das war überhaupt nicht der Grund, warum ich den Film machen wollte. Der Hauptgrund war, dass jeder dieser Menschen da oben auf der Leinwand, die man sieht, um etwas kämpft. Auch meine Rolle hat alles verloren, die hat nichts mehr. Und die Werte finden sie in sich selber. Und deshalb wusste ich, den Film muss ich machen.
Kommen wir nochmal zu den Sprüchen, die Sie gerade schon gebracht haben. 5 Kilo zu fett, 20 Jahre zu alt, komm mir nicht wieder mit Selbstmord, Legenden sterben früh, dafür bist du zu alt. Ja, das sind Sprüche, die drückt Ihnen Heiner Lauterbach. Er spielt Ihren Lover, er spielt Ihren Manager. Sind das auch so Sprüche, die Sie kennen aus der Branche tatsächlich?
Ja, klar. Ich glaube, dass der Beruf des Schauspielers einer der unsichersten und auch härtesten ist, weil man hat ja jetzt nicht wie ein Informatiker die Materie zwischen sich und dem, was kritisiert wird, sondern man selber wird dann immer persönlich kritisiert. Und deshalb hatte ich großen Spaß, diese ganzen Sätze mal sagen zu lassen.
Wir haben eben das Rheinische gehört, Sie kommen aus Solingen. Heiner Lauterbach kölscht fröhlich vor sich hin in diesem Film. Ja, er hat irgendwie so blond gelockte Haare, Hawaii-Hemd, Goldkette.
Eine Mischung aus René Weller und den Geissens, ja.
Sonnenbank, ja. Wie haben Sie ihn dazu bekommen, die Rolle zu übernehmen?
Wir haben ihm einfach das Drehbuch geschickt. Und er hat sich köstlich amüsiert und hat gesagt, ich bin dabei.
Wie sehr haben Sie den Bestseller verändert, also die Romanvorlage?
Sehr. Der Roman ist ja fast eigentlich ein Sachbuch. Also wenn man gute Putztipps braucht, dann muss man ihn lesen. Aber ich kann die Ihnen auch alle erzählen. Das war auch die größte Herausforderung, aus der Vorlage eine wirklich spannende Geschichte zu machen, die einen Kinofilm trägt. Und deshalb hat es auch so lange gedauert. Wir haben viele Runden gedreht mit den Drehbuchautoren, bis wir da hingekommen sind, zu sagen, das ist jetzt der Film, den wir wirklich machen wollten.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Die Schauspielerin Veronika Ferres ist in SWR 1 Leute. Unter deutschen Betten läuft bei uns im Kino. Sie spielt da eine echte Zicke, ein gescheitertes Musiksternchen, das als Putzfrau Geld verdienen muss. Und gerade zeigt mir Veronika Ferres auch schon erste Fotos auf dem Handy von den Dreharbeiten. Vor allem ja Blutergüsse und Schrammen. Und trotzdem sagen sie, das waren super Wochen.
Also das ist für mich irgendwie so eine Fortführung nach das Super-Vibe. Das hat mit viel Selbstironie zu tun. Es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, das zu spielen. Es war ein Marathon von 2 Monaten. Ich habe die Stunts alle selber gemacht. Ich habe irgendwie vor nichts Angst gehabt. Und das war eine ganz tolle, wunderschöne Zeit. Manche Stunts, ich bin ja auch nicht mehr die Jüngste, manche Stunts sind gelungen, manche weniger.
Machen wir es mal konkret. Da ist der Stunt, da springen Sie über eine 3-Meter-Mauer oder über einen 3-Meter-Zaun. Wie oft haben Sie das geprobt? Mit wie vielen blauen Flecken?
Die blauen Flecken kann ich Ihnen hier zeigen. Leider können die Zuschauer das nicht sehen. Geprobt habe ich das mit Stuntleuten vielleicht 1 Stunde vor Dreh. Und dann haben wir es gedreht, so ungefähr 9-10 Mal bin ich von der Mauer runter. So sah danach meine Hand aus.
Das ist beeindruckend.
Und so die Arme. Und ja,
das
also
ist wie nach einer Schlägerei.
So sehen blau. Sie aus. Ja, so blau, wie eigentlich man braucht, wenn man bei Schalke 04 spielt.
Am ganzen Körper.
Kein T-Shirt mehr, oder? Das war die Hundeklappe.
Okay, die Hundeklappe ist ja auch noch ein Ding. Sie versuchen durch die Hundeklappe ins Haus einzudringen.
Genau, bei mir selber einzubrechen sozusagen, in meinem früheren Haus, ja.
Ja, und man sieht deutlich, diese Hundeklappe ist viel zu klein für ihre Hüften.
Die Produktion hat dann schönes Hartholz verwendet. Man hätte auch Weichgummi verwenden können. Und der Regisseur rief halt beim Drehen immer, wir haben das eine ganze Nacht gedreht, wo ich auf dem Betonboden lag. Und der Regisseur rief immer, ich muss mehr sehen, dass du wirklich rein willst. Du bist total in Not. Ich muss die Not mehr spüren. Und ich ruckelte und ruckelte. Und ich habe dann erst beim Drehen hat man ja so einen Schutz, dass das Adrenalin einen schützt und man die Schmerzen nicht spürt. Und ich habe dann erst, als ich zu Hause angekommen bin, gemerkt, was hier los war. Und am anderen Tag sah ich halt so aus, wie sie gesehen haben.
Okay, und der Film fängt auch direkt an. Sie sitzen auf einer Rakete. Ich weiß nicht, was gefährlicher ist, diese Rakete oder dieser Glitzer-Minirock, den Sie da anhaben. Von der fallen Sie ja auch schon wieder runter.
Von der bin ich auch runtergefallen. Und dann ist,
jetzt kommen die nächsten Fotos.
Ja, dann ist ein Pendel gekommen, nämlich die halbe Rakete war ja aufgebrochen. Und dann hatte ich den Ellbogen.
Das sieht dann wiederum nach aufgeschlitzt aus.
Ja, das war auch knochenleicht angebrochen und... Das ist die Narbe, die habe ich heute noch. Das ist meine unterdeutsche Bettennarbe. Aber das ist alles nicht wichtig. Wir haben dann kurz pausiert und der Dr. Müller-Wohlfahrt kam ans Set, hat gesagt, die kann weiterdrehen. Dann haben wir weitergedreht.
Der Promi kommt ans Set und tackert sie.
Genau.
Gesangsstunden, haben Sie die genommen für den Film, weil Sie ja singen?
Ja. Ich habe eine wunderbare Gesangscoach-Frau, die Nina Laubenthal, die Opernsängerin ist. Und die hat mit viel Geduld mir geholfen, das alles selber zu singen. Ja, die zwei Songs.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
München ist ihre Wahlheimat. Die meisten Filme, die sie machen, sind auch deutsche Produktionen. Aber Hollywood scheint eine Sehnsucht zu sein, weil sie immer wieder hinfliegen und auch für Rollen vorsprechen. Zwischen welchen Punkten bewegt sich ihr Leben?
Wir leben in München. Mein Mann ist zu uns gezogen vor 2 Monaten.
Carsten Maschmeyer von Hannover.
Genau. Wir leben in München und sind da sehr, sehr glücklich. Und wir haben in Los Angeles gelebt, ein Semester, ein halbes Jahr. Letztes Jahr von Januar bis Sommer, weil die Tochter da ein Gastsemester gemacht hat. Aber wir leben hier. Unser Sohn studiert drüben und den besuchen wir halt. Der studiert jetzt seit knapp 4 Jahren. Und so ist das Ganze irgendwie entstanden. Ich hatte das Glück, dass ich mal eine große Rolle in einem Oscar-nominierten Film spielen durfte, Stonk. Deshalb ist da drüben sehr viel leichter ist, Leute aus der Branche zu begeistern. Ich habe dann eine der Top-Agenturen, WME, die mich unter Vertrag genommen haben, einen Top-Manager. Und immer wenn ich drüben bin, den Sohn besuchen, sage ich so, jetzt bin ich da. Und dann sagen die, ja, da ist ein Casting, magst du hingehen oder nicht? Und dann habe ich immer gesagt, ja, klar, gehe ich dahin. Und dann habe ich wieder angefangen, vor ein paar Jahren Castings zu machen, wie das am Anfang meiner Karriere war. Und ich kann Ihnen sagen, die eigene Komfortzone zu verlassen und wieder das Gefühl zu haben, etwas zu erobern, ist unglaublich aufregend.
Die wissen gar nicht so richtig, wer Sie sind?
Die wissen überhaupt nicht, wer ich bin. Die wissen schon von den internationalen Filmen. Es sind jetzt 20 englischsprachige Filme, die ich gemacht habe, das wissen die. Aber von den meisten Deutschen wissen die nichts. Und ich bin der festen Überzeugung, dass ein Künstler sich immer wieder komplett in Frage stellen muss und sich Kritik aussetzen muss, um sich zu wieder neu zu strukturieren und zu justieren. Und das tut mir unglaublich gut.
Sind Sie dann Nummer 23 und haben 5 Minuten?
Meistens 10 bis 15, aber mehr nicht.
Und was bringen Sie dann? Also schon das,
Anfang,
was die fordern, oder?
Am Anfang war ich, ja, man kriegt das Drehbuch vorher, die Texte, muss die lernen und dann liest einer den anderen Part ein und man muss es spielen. Und am Anfang war ich so nervös, dass ich kaum Luft bekam. Und mittlerweile gehe ich dahin und sage, ich lasse euch jetzt 10, 15 Minuten teilhaben an dem Wunderschönen, was ich vorbereitet habe. Und schon hat man eine ganz andere Kraft und Entspanntheit und ganz andere Gelassenheit. Und das spüren die. Immerhin sind in den paar Jahren ein paar Sachen entstanden. Film mit Nicolas Cage, eine große Rolle mit einem Oscar, zweifach Oscar-nominierten Michael Shannon, eine kleine Rolle mit Keanu Reeves gerade, eine kleine Rolle mit Robert De Niro, eine wunderschöne Rolle mit Ben Kingsley. Das ist ein Hobby, das passiert und es war immer ein Traum von mir und ich sehe es auch als nicht mehr meine Hauptarbeit mache ich hier. Ich habe gerade einen ZDF-Zweiteiler gedreht von der Nele Neuhaus und bin jetzt in Vorbereitungen für eine große Kinokomödie mit Didi Hallervorden.
Wieder Komödie. Wieder mit Arzt am Set.
Nee, diesmal glaube ich doch. Drachenfliegen muss ich. Oh Gott, ich mit meiner Höhenangst. Ich habe wirklich Höhenangst. Das wird noch was. Aber Didi muss es auch. Und Didi hat ja seit Honig im Kopf eine unglaubliche zweite Karriere. Ich habe größten Respekt vor ihm. Und ja, da freue ich mich sehr. Es ist für die UFA. Drehen wir das.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute,
Hollywood ist für mich nur ein Nebenjob, haben Sie gerade erzählt. Da sind Sie eine kleine Nummer. Wenn Sie mal da sind, machen Sie Castings mit. Wenn es klappt, ist gut. Wenn nicht, auch okay. Es hat ja immer wieder geklappt. In internationalen Filmen mit Nicolas Cage, Robert De Niro, Keanu Reeves, Ben Kingsley. Das sind ja große Nummern. Wie ist da der Umgang?
Ganz normal. Wenn man vorbereitet ist und seine Arbeit am Set leistet und dann noch irgendwie einen frechen Spruch auf den Lippen hat, dann ist man da, ja, sie urteilen vielleicht mehr nach Leistung und weniger nach Vorurteilen.
Sind die Bedingungen anders, weil mehr Geld da ist?
Ich mache drüben auch Arthouse. Da sind die Bedingungen ganz unterschiedlich, je nach Budget vom Projekt. Man muss sich als Schauspieler auf alles einstellen. Ob man jetzt im Hochsommer Winterszenen dreht und es draußen 35 Grad im Schatten hat und man Pelzmäntel trägt man ja nicht mehr, aber Sie wissen, was ich meine, Skiklamotten trägt. Oder ob man bei, was ich auch schon gemacht habe, bei minus in der Arktis mit Friedemann Fromm, bei minus 38 Grad draußen spielen. Das ganze Team ist vermummt wie Astronauten und man steht dann da mit einer Jacke und einer Jeans und schafft es, diese Takes zu überleben. Da bin ich immer abends ins Hotel und da liefen mir die Tränen übers Gesicht, weil meine Füße fast erfroren waren. Und dann bin ich immer erst in die heiße Wanne, bis ich wieder mich gespürt habe. Ich liebe Herausforderungen. Ich bin relativ furchtlos.
Und wenn Sie dann da eine kleine Rolle haben und eben nicht die Lokomotive Veronika Ferres, ja, der Anziehungspunkt des Films, tut das auch mal gut?
Es ist herrlich. Man lernt so viel, wenn man diesen Meistern da zuschaut. Und ich bin jetzt 52 und ich liebe jeden Tag meines Lebens und ich werde gerne älter, weil wenn ich das nicht mehr tue, wäre ich ja tot. Natürlich kämpft man jeden Tag auch mit Sport, mit guter Ernährung, mit hoffentlich genug Schlaf, gegen den Verfall an. Und das tue ich auch bewusster, als wenn ich jetzt nicht in der Branche wäre, nicht Schauspielerin wäre. Ich ernähre mich bewusster, ich versuche wirklich, mir gut zu tun. Mit meinen 52 Jahren ist das aber für mich ein ganz großes, wunderschönes Abenteuer, ist eine Bereicherung und irgendwo hält mich das auch jung. So wie mich meine Kinder jung halten, die zwischen 16 und Mitte 20 sind. Und die mich auch immer wieder erden und auf dieses Universum zurückholen, wenn es mal droht irgendwie, dass ich abheben könnte.
Aber zum Abheben war doch sicher Ihr Treffen mit George Clooney. Wie war das?
Es war ein unvergesslicher Abend. Ich saß neben ihm bei einem Abendessen am Tisch und das war sehr spannend. Er hat einen Preis erhalten in Baden-Baden von Herrn Kögel und den Deutschen Medienpreis. Er hat eine fulminante Rede gehalten. Und ich hätte mir nie träumen lassen, dass er irgendwann mal im städtischen Klinikum Solingen sich behandeln lässt. Seinen Rücken hat er da behandeln lassen. Fragen Sie mich nicht, warum. Clooney hat mir an dem Abend auch seine Handynummer gegeben und die Krawatte auf dem Tisch liegen lassen. Ich habe die Handynummer aber nie benutzt und die Krawatte habe ich per Post nachschicken lassen.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Sie sind Schauspielerin, aber auch Produzentin. Und Nicole Kidman hat bei den letzten Filmfestspielen in Cannes ein flammendes Plädoyer für mehr Frauen im Filmgeschäft gehalten, als Regisseurinnen, als Produzentinnen. Haben es Frauen auf solchen Positionen schwer?
Auf jeden Fall. Ich merke das auch jetzt bei Interviews. Männern wird das erlaubt und es macht großartig mit dem besten Erfolg. Und ich ziehe meinen Hut, ein Till Schweiger, ein Matthias Schweighöfer. Aber dass es da jetzt eine gibt, wie mich, verwirrt doch einige Männer. Es gehört unglaublich viel dazu, Menschen zu finden. Dieser Film ist ja komplett finanziert durch Fernsehsender, durch einen großen Verleih, die Fox, durch Fördergelder. Da steckt kein Pfennig Privatgeld drin von mir. Aber dazu braucht man Menschen, die einem vertrauen. Und das auf die Beine zu stellen, ist sehr, sehr anstrengend, sehr steinig und sehr mühsam. Und es gab auch Phasen in den 6,5 Jahren, wo ich dachte, das wird nie wieder was, das kommt nicht zustande.
Wie sieht Ihr Alltag als Produzentin aus?
Ich stehe morgens auf, dann mache ich meinen Sport. ich stehe immer als erstes, wenn ich die Augen öffne, kullere ich mich aus dem Bett, mache meine Liegestütze, Kniebeugen und Bauchübungen. Und dann gehe ich erst Zähne putzen. Und das mache ich auch als allerletztes vorm Schlafengehen.
Wie viele Liegestützen?
20. Ich habe angefangen mit 2. 20 schaffe ich jetzt.
Aber mit beiden Armen.
Oh ja, mit beiden. Nee, mit einem wie Peter Maffay, das kann ich nicht.
Okay, dann Kniebeugen und irgendwann Zähne putzen. Wie viel Uhr ist es dann? 7?
Genau.
8?
Dann mache ich Frühstück und sobald die Tochter im Bus sitzt, fahre ich ins Produktionsbüro. Ich habe einen großartigen Partner, den Mark Popp. Der hat den Oliver Stone-Film gemacht, Snowden, der hat Honig im Kopf gemacht. Und der entlastet mich wahnsinnig, weil er ein sehr toller Produzent ist.
Und dann gucken Sie sich zusammen Drehbücher an, genau, und entscheiden, das wäre was für,
ja,
uns.
Viele Autoren, Regisseure kommen auf mich zu und die sagen, lies mal, hilf, sind Projekte, wo ich spiele, Projekte, wo ich nicht spiele. Und dann stelle ich mein Netzwerk zur Verfügung, unterstütze junge Talente und dann entwickeln wir Drehbücher und versuchen, die auf die Beine zu stellen.
Bei dem jetzigen Film Unter deutschen Betten waren Sie ja beides Hauptdarstellerin und Produzentin. Macht es das leichter? Also wenn es eine Verzögerung gibt und die Produzentin ist mit am Set, sagt man dann, Veronika, ist das Geld noch da?
Ich bin da ganz komisch. In dem Moment, wo ich am Set bin, bin ich die Schauspielerin. Ich muss die Verantwortung komplett abgeben. Und dafür habe ich tolle Leute. Wir bereiten jetzt für die ARD einen großen Film vor, noch dieses Jahr mit Heiner Lauterbach und mir. Wieder in den Hauptrollen, auch eine Komödie. Und ich mische mich nicht ein in die Besetzung. Ich kriege das irgendwie, wird gesagt, schau mal, da ist das so, was denkst du? Und ich habe bisher nicht einmal ein Veto gehabt, nicht einmal gesagt, möchte ich anders. Ich vertraue da und freue mich, dass das Projekt zustande kommt und dass wir das in Verona und München drehen werden. Und sorge allerdings dafür, dass wir tolle Leute haben, dass wir einen tollen Kameramann haben, einen tollen Autor, einen tollen Regisseur und eine tolle Casterin, dann ist es das Schönste, einfach zuzuschauen, wieso das Baby das Laufen lernt.
Und dann lernt das Baby das Laufen, dann kommt das Baby raus und irgendwann gibt es die Kritiken. Können Sie gut damit umgehen?
Ich habe in dem wunderbaren Presseagenten Peter Schulze den besten Gradmesser von Kritiken. Wenn mal irgendwas ist, rufe ich ihn an und dieser Mann ist ein Phänomen, der ist immer zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Und dann justiert er mich ganz schnell. Dann sagt er, da haben sie recht, da finde ich mal, beim nächsten Film machst du das mal so und so. Und da sagt er, hör mal, also das glaube ich jetzt nicht wirklich, dass du da eine Sekunde dran verschwendest. Und was er sagt, das lebe ich, weil er hat so viel Erfahrung. Er hat die tollsten Schauspieler in Deutschland, von Matthias Schweighöfer angefangen bis Katja Riemann, Kostja Ullmann, die ganzen wunderbaren, Janis Niewöhner, Emilia Schüle. Er hat sie alle und ich darf zu diesem Stall dazugehören und deshalb habe ich die Sorge gar nicht. Das habe ich sozusagen abgetreten.
Das ist ein faires Film. Es ist fast eine Marke. Macht Sie das stolz?
Wissen Sie, was mich stolz macht und warum ich diesen Beruf so sehr liebe, ist die kreative Arbeit am Set. Wenn man im Set steht oder auf der Probebühne und miteinander etwas kreiert, entwickelt und dann kommen durch die Ideen von Kollegen, durch die Vision des Regisseurs entstehen ganz andere Dinge, als ich sie mir habe vorstellen können. Das ist das, wofür ich lebe, wofür ich brenne und warum ich diesen Beruf so sehr liebe.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
100 Filme, ständig bei Dreharbeiten, ein Leben für die Kamera. Gucken Sie selbst noch Fernsehen zu Hause?
Ich liebe es, ins Kino zu gehen. Und wir haben traditionell freitagsabends immer Fernsehabend zu Hause. Und da liegt die ganze Familie auf der Couch mit der Decke. Und dann wird abgestimmt, welcher Film geschaut wird. Und manchmal schläft der eine oder andere dabei ein und manchmal nicht.
Die ganze Familie heißt Sie mit Ihrem Mann und 3 Kinder auf der Couch
unter
der
Decke. Wenn die Kinder da sind, die studieren, aber immer der harte Kern, die 3.
Was wird geguckt?
Es wird abgestimmt, manchmal Komödien, manchmal Tragödien, auch eine Serie.
Und Ihre eigenen Filme, können Sie die gut sehen?
Nein, und die zeige ich auch nicht zu Hause. Zum Beispiel, als die Premiere war in München, war die Familie da, von Oma bis Bruder bis Neffe, Kinder, Mann. Und keiner hat irgendwas gesehen. Die kennen den Trailer von YouTube aus dem Netz. Und sie haben mich im Januar live auftreten sehen, singend, tanzend vor 1000 Menschen mit meinem 1000-Sterne-Song. Aber die wussten nicht, was sie erwartet.
Ist Ihre Familie Ihr härtester Kritiker oder Ihr gnädigster?
Ich glaube, ich bin mein härtester Kritiker. Ich will immer 100% geben und das ist nicht gut und nicht richtig. Weil wir sind alle Menschen, wir machen alle Fehler. Und wenn ich 90% gebe und die aber zu 100%, wäre es in vielen Situationen oft besser.
Ist das Drehen wie so ein eigener Kosmos, dass man da irgendwie zwei Monate weg ist?
Ja, das ist ein ganz eigener Kosmos. Das ist wie für die zwei Monate wie eine ganz große Familie. Das ist ein unglaublich schönes Geschenk. Meine Eltern haben immer gesagt, meine Eltern waren harte Arbeiter. Ich bin in einem Kohle- und Kartoffelgroßhandel aufgewachsen, auf dem Hof. Und die haben immer gesagt, Arbeit adelt. Mein Vater hat gesagt, ihr müsst euch Berufe suchen, die euch so viel Spaß machen, dass ihr gar nicht merkt, dass ihr arbeitet. Das habe ich mir sehr zu Herzen genommen. Ich arbeite sehr, sehr viel, aber ich arbeite gar nichts, weil ich so viel Spaß daran habe.
Und wenn Sie dann nach zwei Monaten in diesem Team, in dieser eigenen Welt wieder zurückkommen, braucht man dann eine Zeit, wieder zu Hause anzukommen?
Ja, die braucht man. Wobei mich da die Familie sehr erdet mit den Ansprüchen. Wenn dann die Tochter Fieber hat oder sowas, ist alles andere unwichtig und man kümmert sich eigentlich nur darum.
Wie lernen Sie Ihre Texte? Sind Sie in einem kreativen Chaos oder brauchen Sie die komplette Ordnung?
Ich brauche Ordnung. Es muss alles aufgeräumt sein. Also mein Schreibtisch muss alles aufgeräumt sein zu Hause, sonst lege ich nicht los. Und dann lese ich das Drehbuch halt ganz, ganz oft. Und ich lerne zuerst den Text der anderen, des Partners. Und wenn ich meine Rolle durch das viele Drehbuchlesen annähernd begriffen habe, dann halte ich das so zu, wie in der Schule mit einem
Vokabelheft.
Mit einem Vokabelheft, genau, halte das so zu. Und wenn ich meine Rolle annähernd begriffen habe, dann weiß ich ja, was sie antwortet, wenn ihr diese Frage gestellt wird. Dann versuche ich einfach aufs Blaue, jetzt wird sie das und das sagen. Wenn das deckungsgleich ist, bin ich emotional schon sehr nah an meiner Rolle dran. Ist das aber noch weit weg, habe ich noch etwas emotional aufzuarbeiten und frage mich, warum antwortet die jetzt, ich will ausziehen? Ich hätte gesagt, lass uns heiraten. Da bin ich jetzt auf dem falschen Dampfer. Wo will die da hin? Was macht die? Spielt die dem was vor? Es geht gerade mit Didi Hallerford, da bin ich gerade drin, was ich meinen neuen Text, den ich lerne, spiele ich eine Heiratsschwindlerin. Und dann hinterfrage ich das. Lügt sie? Will sie ehrlich sein? Sucht sie nach Anerkennung? Will sie den austricksen? Was steckt dahinter? Und so lerne ich die Rollen auf einem Weg, den ich mir grabe durch einen Lehmacker, emotional. Das heißt, ich lerne nicht meinen Text auswendig, sondern ich lerne das emotional. Diesen Weg baue ich mir. Und die Texte kommen dann von selber.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Kommen wir mal zu einem der wichtigsten Männer in Ihrem Leben. Dr. Alexander Kropp.
Sind ja sehr gut informiert.
Ja, Ihr Deutschlehrer. Und Sie waren ein bisschen verliebt in ihn.
Ja. Dass Sie alles wissen.
Wie sehr hat er Sie unterstützt? In Ihrem Bestreben oder in Ihrer Lust auf Schauspiel?
Er hat das gar nicht gemerkt. Er hat mich aber wahnsinnig unterstützt, weil er mich aus einer Isoliertheit rausgeholt hat im Gymnasium. Ich habe sehr früh angefangen, Klassiker zu lesen, Texte zu lesen. Ich habe dann Germanistik und Theaterwissenschaft auch studiert und Psychologie im Nebenfach. Und er hat mich aus dieser Liebe zur Literatur, aus dem Theoretischen sozusagen rausgezogen ins Praktische, indem er mich ermutigt hat, in der Theater-AG mitzuspielen. Und dann habe ich da die erste Rolle gespielt. Ein Arzt bei Kaspar Hauser und habe gemerkt, dass das Publikum ausgerastet ist und ich wusste nicht warum. Und dann habe ich das ein bisschen hinterfragt und dann habe ich gemerkt, da hat der liebe Gott mir was Besonderes geschenkt und dem muss ich folgen.
Hat er Ihnen auch geholfen, Texte zu erarbeiten, als Sie dann für Schauspielschulen
Vorsprechrollen
gekämpft haben?
Genau.
Das konnten Sie nicht mit Ihren Eltern besprechen?
Nein, ich bin streng katholisch erzogen im Rheinland und Schauspiel war gleichwertig mit, jetzt hätte ich fast gesagt, Kasperletheater, nein, mit Zirkus oder, ja, das war einfach eine unseriöse Welt.
Wann haben Ihre Eltern denn Frieden gemacht mit Ihrer Karriere, mit Ihrem Job?
Spätestens, als ich auf der Bühne des Bayerischen Staatstheaters eine Hauptrolle hatte, glaube ich.
Bayerisches Staatstheater, das geht.
Genau. Nein, aber auch schon bei Stonk und bei den weiteren Rollen. Unser Lehrer Dr. Specht hat ihnen gefallen und Voll Normal in Kölle mit dem Tom Gerhardt und so. Ja, Rossini, das war ein super Vibe. Ich glaube, da waren sie auch schon stolz.
Einer ihrer Brüder hat ja auch das Kartoffelimperium übernommen in Solingen. Ja, also Kartoffel Ferres gibt es da noch. Wie eng ist Ihre Verbindung noch zur Heimat?
Die Lebensgefährtin unseres Vaters lebt in Solingen. Die ist auch gerade wieder in München zu Besuch und die kommt immer, wenn es brennt. Passt auf Lilly auf. Die Verbindung ist zur Familie eng. Zur Stadt auch noch, durch den Oberbürgermeister. Aber es ist mir nicht gelungen, eine Freundschaft sozusagen, wo man immer von träumt, aus dem Kindergarten. oder aus der Grundschule zu bewahren. Ist mir nicht gelungen. Dadurch, dass ich ja, wenn ich dann drehe, auch sehr eingebunden bin, es auch lange Arbeitstage sind, habe ich das nicht geschafft, über die Distanz so aufrechtzuerhalten.
Gibt es Klassentreffen mit Veronika Ferres?
Ich bin nie zu einem hingegangen. Ich wollte es nie. Ich finde sowas desillusionierend.
Warum?
Einen guten Klassenkameraden, den kennen Sie vielleicht, Richard David Precht. Wir waren in einer Klasse. Bei anderen ist es andersrum, aber ich weiß es, ich kann es Ihnen nicht sagen. Ich wollte da nie hin.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
In der neuen Kinokomödie Unter deutschen Betten hat auch die bayerische Kabarettistin Monika Gruber eine kleine Rolle. Das ist eine, die geht in ihren Programmen nicht zimperlich mit dem Ehepaar Ferres-Maschmeyer um. Können Sie sowas gut wegstecken?
Ich weiß, dass ich irgendwann bei mir abends im Bett saß und noch einen Fernseher angemacht habe und sehe, wie Monika Gruber in ihrer Show mich wirklich heftigst persifliert. Und ich gucke das an, zuerst war ich sprachlos und dann saß ich da und musste laut loslachen und habe mich wirklich prächtig amüsiert. Wenn man persifliert wird mit Niveau, dann ist das ja irgendwo auch eine Auszeichnung, auch ein Zeichen von Anerkennung. Komischerweise war eine Woche später ein Fest in München und ich stehe in der einen Ecke vom Raum und sehe, wie Frau Gruber zur Haustür reinkommt und wie sie mich sieht, so über die Köpfe der anderen drüber und so wegschaut. Und dann habe ich versucht, ihre Nähe zu suchen. Ich wollte zu ihr hin und wollte sie kennenlernen, weil ich sie einfach eine ganz spannende, sehr selbstständige, tolle Frau finde. Und das war dann schwierig, weil sie irgendwie immer so ausgewichen ist. Und irgendwann bin ich voll hinmarschiert, habe gesagt, Frau Gruber, ich möchte mich vorstellen, Veronika Ferres. Sie wurde ganz bleich, hat mir das später auch erzählt, warum. Und ich möchte Ihnen sagen, ich habe mich köstlichst amüsiert. Und dann fielen wie Wackersteine von ihren Schultern runter, vom Herzen. Man hört es wirklich rumpeln. Und dann hat sie gesagt, dass sie oft ganz harte Reaktionen von Prominenten hat, die nicht da mit so viel Humor mit umgehen. Ja, als es dann irgendwie in die Besetzungsphase des Films ging, habe ich gesagt, ich möchte, dass die Monika Gruber das spielt. Und dann hieß es, nein, Absage. Dann habe ich gedacht, das kann doch nicht sein. Dann habe ich zum Telefon gegriffen, habe sie angerufen und habe gesagt, Frau Gruber, die Veronika Ferres, ich habe da eine Rolle, da können Sie mich mal so richtig zur Sau machen. Und ich glaube, dass Ihnen das ganz viel Spaß machen würde. Hat die sich scheckig gelacht und hat es möglich gemacht, obwohl es terminlich fast nicht möglich war, diese Rolle zu spielen. Und wir hatten ganz viel Spaß. Wir sind heute miteinander befreundet. Wir besuchen uns privat.
Und Monika Gruber spielt eine reiche Tussi und sie putzen bei ihr.
Ich bin bei ihr sozusagen angestellt, genau.
Heiner Lauterbach ist Friedrich, ihr Manager und Liebhaber. Und ihr erster gemeinsamer Film, da mussten sie sofort am ersten Tag eine Sexszene drehen.
Es war 96 das Supervibe. Da haben wir uns kennengelernt. Heiner kam morgens um 7 in die Maske und um 7.30 Uhr musste er mich auf dem Schreibtisch vernaschen. Er war der Lehrer, Schuldirektor mittlerweile und ich war das Alter Ego von Hera Lind, die Schülerin mit Zahnspange.
Verbindet sowas?
Es verbindet
wenn man
sehr.
Sich 30 Sekunden kennt und ist auf dem
sehr.
Schreibtisch.
Es verbindet sehr. Es ist eine fast, nein, es ist eine 31-jährige Freundschaft. Mein Gott, sind wir alt.
Und jetzt drehen Sie ja schon wieder zusammen.
Ja, wir schätzen uns und ich finde, Heiner ist wie ein guter Wein, der wird immer, immer besser. Es ist unfassbar.
Ich habe Heiner Lauterbach nach einer Geschenkidee für Sie gefragt.
Um Gottes Willen.
Habe ihm eine Mail geschickt. Ich hatte ihn auch schon als Leutegast. Und ich muss Ihnen sagen, er war ein Totalausfall. Er hat super nett zurückgeschrieben und er meinte, sorry, er würde kaum die Weihnachtsgeschenke für seine Frau hinbekommen. Und deshalb... Also er hätte da jetzt so gar keine Idee, vielleicht irgendwas mit Putzen. Ja, in Anlehnung natürlich an Unterdeutschen Betten. Haben Sie eigentlich einen Putzfimmel
könnte
zu Hause?
Könnte man denken. Bei mir muss alles relativ ordentlich sein, ja.
Jetzt unsere Kleinigkeit zum Schluss. Und zwar sind es Spüllappen mit Sprüchen
Nein,
drauf.
Wie toll ist das denn?
Der eine, da steht Stevens Spülberg.
Ist das cool?
Ich bin Schauspülerin.
Nein, wo haben Sie das denn her?
Queen of Clean. Und Spülen ist keine Frauenbewegung.
Großartiges Geschenk.
Veronika Ferres, schön, dass Sie heute bei uns waren.
Hat ganz viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank für die schöne Stunde.